Herzlich willkommen zum Potenziale Nutzen Podcast. Mein Name ist Konstantin Kowalski.
Ja, und herzlich willkommen. Ich bin Stefan Buchester und wir wollen heute mit euch wieder Alltagsphänomene durch die psychologische Brille betrachten. Und dann haben wir heute ein Phänomen, das bedeutet Planung. Also, warum versucht man zu planen? Das ist, glaube ich, relativ eindeutig. Aber die Frage ist, was passiert eigentlich, wenn Pläne dann ganz anders werden? Und Konstantin, Frage an dich, was ist denn mal so eine Situation gewesen, wo du sagen würdest, das habe ich mir aber so schön geplant und dann kam es ganz anders?
Das war vorletztes Jahr Sommerurlaub, sensationell. Monate vorher geplant, alles bezahlt.
Ja.
Und anderthalb Tage vor Anreise teilte man uns dann mit, wir dürfen doch nicht kommen, angeblichen Wasserschaden.
Aber Airbnb, wa?
Genau, Airbnb. Ja. Also das war sensationell, es war top geplant und dann musste ich innerhalb von 24 Stunden irgendwie einen Sommerurlaub organisieren.
Okay. Und wenn du jetzt mal so auf diese Zeit guckst, was würdest du anders machen zukünftig?
Ich buche nur noch bei Superhosts bei Airbnb. So viel konnte ich da gar nicht anders machen. Also ich glaube, dass das, was am Ende rauskam, ist, du hast keine Planungssicherheit, weil ich habe 7 Monate vorher gebucht, ich habe direkt alles bezahlt. Also besser kann es ja nicht laufen, zumindest für den Host. Und ich habe einfach anderthalb Tage vorher ja angefragt und gesagt, ey, wir freuen uns, wie sieht denn das aus mit der Schlüsselübergabe, bleibt es bei 14 Uhr? Und dann bekam ich 23:30 eine Nachricht, tut mir leid, wird doch nichts.
23:30?
Weiß ich noch, ja, nachts, damit ich es wahrscheinlich nicht merke, sofort.
Aber du Fuchs, sagst natürlich.
Ich habe das nächsten Tag um 6 gemerkt und war mir nicht sicher, ob ich träume oder.
Okay.
Weil du rechnest ja damit, geht klar, 14 Uhr. Und nicht mit, dein Sommerurlaub ist jetzt gerade gegessen. Du fährst nicht baden.
Okay, und du hast dann was getan?
Nachdem ich irgendwie 5 Minuten vor Wut ein bisschen rumgezittert habe und einen Kaffee getrunken habe.
Ach, wie gut, dass niemand weiß.
Genau. Habe ich einfach gebucht. Also habe ich geguckt, okay, Airbnb angerufen, gesagt, könnt ihr mir helfen? Die helfen dir natürlich umgehend mit einem 50-Euro-Gutschein. Das war es aber auch. Wo du sagst, ey Leute, ne, wir haben hier für über 2.500 gebucht. Was will ich mit 50 Euro? Ich habe mich dann relativ schnell damit abgefunden, dass das jetzt wehtut, dass das sehr teuer wird, dass ich es aber eh nicht mehr ändern kann. Also die Frage ist ja nur noch gewesen, fahren wir oder fahren wir nicht? Und das war relativ schnell beantwortet, wir fahren und dann haben wir, glaube ich, für 9 Tage knapp 3.000 Euro bezahlt. So, okay. Das war einfach richtig ekelhaft. Aber das war die Maßnahme. Einfach sagen, okay, dann ist das so. Es waren 2 Unterkünfte damals dann, nicht mal eine am Stück. Also mit Umzug im Urlaub noch. Und dann hat es am Ende auch noch von den 9 Tagen 7 geregnet. Also das war irgendwie verhext, der ganze Urlaub. Aber halt weitermachen, ne?
Genau, und das, was du so schön da beschrieben hast, das ist eigentlich auch das, was bei diesem Phänomen so spannend ist, nämlich wir haben ja eine Kontrollillusion. Also der Mensch ist ja jetzt physiologisch nicht so wahnsinnig gut ausgestattet. Also die meisten von uns haben keine Reißzähne. Die meisten von uns, zumindest altersbedingt, können irgendwann nicht mehr wirklich schnell laufen. Wir haben keine Facettenaugen wie die Fliege. Und was also passiert ist, dass wir trotzdem Zukunft antizipieren müssen. Also eben weil wir von Natur aus nicht so gut ausgestattet sind, versuchen wir Zukunft zu antizipieren, weil wir wissen müssen, wie viel muss ich essen, wie viel Feuer muss ich mitnehmen oder ähnliches. Und was dann entsteht, ist eine sogenannte Kontrollillusion. Also diese Idee, ich hätte alles getan dafür, dass die Sache doch gut geht. So schön, wie du es auch beschrieben hast. Frühzeitig gebucht, alles überwiesen. Also quasi all die Hürden, die wir aus unserer Vergangenheit kennen, abgebaut und dafür gesorgt, dass das nicht passiert. Und das ist jetzt keine Gehässigkeit, aber wenn es dann doch passiert, ist genau das, dass dieser Moment der Hilflosigkeit dann auch diese Wut und dieses Rumpelstilzchen-Phänomen auslöst, weil da ist einfach Hilflosigkeit. Und das ist tatsächlich ziemlich gut, dass du dann auch diese 5 Minuten dir genommen hast und das mal richtig rauslässt, weil Untersuchungen zeigen, dass Menschen, die dann auch diesen Impuls unterdrücken, also einfach quasi auf dem Reptilienniveau mit Händen und Armen und Beinen zu wackeln und mal alles rauszulassen, Menschen, die das unterdrücken, dass die auch häufig dann zum Beispiel sowas wie eine Ulzeros, also eine Mageninfektion hier, Magengeschwür entwickeln und so weiter. Und das Spannende daran ist eben die Frage, jetzt wissen wir, warum wir das tun. Also wir versuchen zu planen, weil wir nur bedingt natürlich gut ausgestattet sind, um mit vielen ungeplanten Situationen klarzukommen. Und was passiert jetzt quasi dann rückwirkend? Auf der einen Seite hast du so schön beschrieben, naja, dann übernehme ich nochmal Kontrolle. Ne? Also Geld ist bei uns in der Welt ja so ein Kontrollinstrument. Also ich bin dann bereit, mehr Geld zu bezahlen oder ich bekomme dann irgendwie einen kleinen Gutschein, dass die erstmal sehen, ja, wir nehmen ihr Anliegen wahr und dann bezahle ich ein bisschen mehr Geld und bekomme wieder auch mehr Kontrolle. Also diese Idee, mehr Geld, mehr Kontrolle, das ist etwas, was in unserem westeuropäischen Kontext ziemlich gut funktioniert. Was aber viel spannender ist, daran ist ja so die Frage, wie kommt das zustande? Also was passiert dann? Und auf der einen Seite haben wir quasi diese westeuropäische Einstellung, die heißt, ja, irgendwie, je mehr Geld ich bezahle, umso mehr Kontrolle habe ich darüber. Und jetzt kommt so eine subjektive Norm. Also was gehört sich und was gehört sich nicht? Und das hast du auch gerade beschrieben, nämlich so dieses Thema, dann haben sie mir einfach nachts mal eine E-Mail geschrieben, so nach dem Motto, wie würde ich absagen? Oder nehmen wir mal an, es ist tatsächlich ein Wasserschaden gewesen. Was heißt das dann? Und da haben die natürlich jetzt deine subjektive Norm durchbrochen, dass sie sagen, irgendwie fühlt man sich dann schon sehr komisch, wenn nachts diese E-Mail kommt. Und auf der anderen Seite kann es natürlich durchaus sein, dass nachts der Wasserschaden auftritt, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist doch eher gering. Und dann passiert es, dass diese wahrgenommene Verhaltenskontrolle für dich in den Keller geht. Dass man so bei sich denkt, so eine Scheiße, jetzt kann ich gar nichts machen. So. Und daraus resultiert dann so eine Intention, also was tue ich jetzt? Welche dieser Elemente kann ich eigentlich verstärken? Und die Idee ist zu sagen, naja gut, dann werden die ja einen Prozess dahinter liegen haben und dann gebe ich eben noch ein bisschen mehr Geld aus und dann gewinne ich wieder ein bisschen Kontrolle zurück. Das Tolle daran ist, dass das in zwei Richtungen funktioniert. Ne? Also wenn man sich so Situationen anguckt, die nicht so geklappt haben, wie diese Situation, die du so beschrieben hast, was ist denn für dich die Quintessenz daraus?
Inwiefern?
Na, was würdest du sagen, hättest du anders machen müssen, damit das nicht passiert?
Ich glaube nicht, dass ich irgendwas hätte anders machen können. In dieser Situation, also ich kann den Wasserschaden
Im Vorfeld,
nicht beeinflussen.
Im Vorfeld, also du entscheidest dich jetzt, Brums, ja, Urlaubplanung für Urlaub 2025, Sommerurlaub 2025. Mhm. Was machst du anders, um mehr Kontrolle zu haben?
Ich lese mir die Bewertungen durch, also ja. Sehr, sehr viele.
Ja.
Ich suche auch mittlerweile sehr stark nach irgendwelchen Fotos, weil die Inseratbilder sind ja teilweise 8 Jahre alt oder so.
Ja.
So, und dann kriegst du halt nicht mehr das, ne, wie es auf dem Foto aussieht.
Ja. Ich das ist so ein bisschen das Dating-Plattform-Phänomen, ne? Also
genau.
Es werden irgendwelche genau. Bilder hochgeladen und du guckst die Person dann an und denkst, wer ist das denn? Oder was man ja auch häufig dann so bei Bewerbungen hat, obwohl da ja inzwischen seltener auch Fotos hochgeladen werden. Aber genau dieser Moment, jemand kommt durch die Tür und denkt so bei dir, keine Ahnung, wer das ist.
Genau, die Person kann es nicht sein, ne?
Genau.
Also das ist das eine. Die Bilder wirklich angucken. Das andere ist sich einfach informieren, okay, was ist denn da so in dem Land, wo du hinfährst, so ein Standard?
Mhm. Ja? Genau, also, was ist die Norm, die haben, ja.
Genau, und wenn dann eben halt steht, voll ausgestattete Küche, ja? Und du hast dann eben halt so eine Kaffeemaschine, die für eine Tasse Kaffee reicht, dann ist das für mich halt keine Kaffeemaschine. So, das ist irgendwie ein Spielzeug. das brauche ich dann halt nicht. So. Oder du kannst kochen, du hast sogar zwei Herdplatten, wovon nur eine geht, aber zum Kochen reicht's ja. Also das heißt, da schaue ich auch schon nach. Oder über Google Street View, ja, einfach gucken, okay, wo liegt das Objekt? Ist da gerade eine Baustelle? Liegen die Objekte Wand an Wand? Ja, wir hatten letztes Jahr so eine Blockhütte, war ganz toll. Problem war, waren 8 Stück davon und die waren alle Wand an Wand miteinander verbuddelt und verschraubt. Das heißt, wenn die hinter uns sozusagen 23.30 Uhr der Meinung waren, ihre Kinder können im Haus noch Fußball spielen, dann habe ich das natürlich gehört.
Klar.
Oh, das passiert mir halt auch nie wieder. Das ist dann sowas, ne? Also ich versuche mehr Informationen zu gewinnen und dann nehme ich nur noch Superhost und dann schreibe ich auch vorher einen umfangreichen Text. Also früher habe ich einfach gebucht, ne, bezahlt, damit ist der Deal, kommt der ja dann eigentlich zustande, die nehmen an und das war's. Jetzt ist es so, dass ich wirklich vorher erstmal schreibe, wer sind wir, was habe ich dort vor, was ist so ein bisschen meine Erwartung, was heißt das auch, also irgendwie, ne, von wann sind die Bilder, kann ich vielleicht aktuelle bekommen? Auch so eine Frage wie alt sind die Betten? Also wenn die 15 Jahre alt sind, dann brauche ich da nicht mehr drin schlafen so.
Genau, und das ist genau das, was du so schön beschreibst, ist quasi dieser Versuch, über ein Meer an Informationen Verhaltenskontrolle zurückzugewinnen. Ne? Um zu sagen, ich habe euch das alles beschrieben, ich habe euch gesagt, was meine Zielstellung für den Urlaub ist und so weiter und so fort. Ne? Und was wirklich passiert ist, dass wir natürlich ganz viele technische Gimmicks probieren, um Kontrolle zurückzugewinnen. Und für Menschen, die jetzt nicht diese Möglichkeit haben, die werden dann formalistischer. Die sagen dann, ich bezahle möglicherweise andere Menschen dafür, meinen Urlaub zu buchen. Also sprich, ich gehe ins Reisebüro. Oder die sagen, also ich wähle nur irgendwie AI-Urlaube, ne? Also All-Inclusive und Urlaube, wo ich alles bekomme und zur Not quasi nicht mehr bezahlen muss, wenn mir Essen A oder Essen B nicht schmeckt. Ne? Also wir haben immer diese Ambivalenz und dieses Wandeln zwischen diesem Phänomen, ich mache es hochgradig individuell, habe dann aber weniger Verhaltenskontrolle, weil ich die ganzen Einflussfaktoren nicht kenne oder nicht steuern kann, versus ich mache es hochgradig standardisiert, was den Grad der Verhaltenskontrolle erhöht, aber auf der anderen Seite dann eben auch wenig Individualität hat. Und ganz spannend daran ist ja, wie das auch, also wir haben jetzt das Beispiel Urlaub, aber wie sich das im Alltag so niederschlägt. Also beispielsweise eine gute Idee von Lebenszufriedenheit ist es ja zu sagen, ich mache mir mal Bilder von dem, wie ich mir mein Leben vorstelle, damit ich zufrieden bin. Weil Leben ist ähnlich komplex wie Urlaub. Es gibt ganz viele Einflussfaktoren. Man hat so eine diffuse Vorstellung davon, wie es denn wohl am Ende sein soll oder was man sich so vorstellt. Und man hat auf die Menge der Faktoren nur bedingt einen Einfluss. Und was jetzt ganz Spannendes passiert ist, dass wir nicht geübt darin sind. Also wir können nicht gut Bilder generieren. Also ja, wenn, was du ja auch beschreibst, du erzeugst ganz viele Bilder, wie sieht dann dein zukünftiger Urlaub aus? Also wie weit am Wasser willst du sein? Wie alleine soll das sein? Möchtest du Menschen neben dir haben, wo abends der Grillgeruch rüberzieht oder? Und für so ein Thema wie Lebenszufriedenheit oder persönliche Ziele im Leben ist das eben ähnlich. Da haben wir oder müssen wir uns sehr anstrengen, um gute Bilder zu erzeugen. Und was passiert ist, wenn wir jetzt merken eines Tages, ich bin unzufrieden, dann passiert ein relativ irrationaler Move. Warum? Auf der einen Seite gucken wir zurück und stellen uns die Frage, was machst du nämlich eigentlich so unzufrieden? Und dann generieren wir plötzlich dafür Bilder, die aber im Vorfeld gar nicht da waren. Das kann man sich ungefähr so vorstellen. Du gehst in den Laden und kaufst was, gehst nach Hause, einen Monat später stellst du fest, dass du unzufrieden bist mit deinem Fernseher, den du gekauft hast oder mit deinem Computer, den du gekauft hast, gehst zurück in den Laden und hast jetzt ganz plötzlich ganz viele Merkmale, die dieses Produkt hätte aufweisen sollen, die du aber nicht kommuniziert hast. Bei Produkten geht das noch, weil damit haben wir schon Vorerfahrung. Also wenn ich einen Computer kaufe, habe ich schon irgendwie eine Vorerfahrung, welche Produktkomponenten das haben sollte. Oder wir haben irgendwelche, aus dem Marketing heraus, irgendwelche Konzepte, die da heißen, so und so viel Bilder hier, iPhone und solche Produkte, wie viele Bilder soll das haben, wie hoch ist die Auflösung? Also ganz ehrlich, kein Mensch kann sich unter diesen Auflösungen heute noch groß was vorstellen oder sich überlegen, was mache ich eigentlich mit so hoch aufgelösten Bildern? Aber da haben wir so Benchmark, das sind so Vergleichswerte, alle finden das toll oder das ist das Neueste, also muss es auch irgendwie gut sein. Das Blöde ist, bei Leben haben wir sowas nicht. Wir können also jetzt nicht fürs Leben sagen, ach okay, alles klar, das habe ich ja schon mal gehabt, und da weiß ich irgendwie, das finde ich cool. Und wenn ich diesen Zustand habe, dann bin ich auch zufrieden. Ja, dann haben wir so ein paar Indikatoren, dass wir sagen, ja, irgendwie ne, schöne Zeit mit der Familie oder mit dem Partner oder der Partnerin eine schöne Zeit. Wenn jetzt aber eine Enttäuschung eintrifft, dann passiert es, dass wir zurückgucken und plötzlich Merkmale generieren, die vorher noch nicht da waren. Ja, also ich guck jetzt zurück zu meinem Kinobesuch und sage, ach Mensch, es wäre irgendwie schön gewesen, wenn's Pepsi-Cola gegeben hätte statt Coca-Cola. So, ich habe aber nicht im Vorfeld beim Kino angerufen und habe gefragt, naja, sag mal, was habt ihr denn für Cola? Ja, warum? Weil ich mir von diesem schönen Kinobesuch eben nicht gute Bilder erzeuge. Das sind so bei so kleinen Ereignissen wie ein Kinobesuch oder mal einen Fernseher kaufen oder sowas, ist das nicht mehr so kritisch. Bei Leben ist das relativ blöd, weil da haben wir quasi ja nur eins. Und was jetzt passiert ist, dass wir also uns umdrehen und zurückgucken auf unser Leben und sagen, ah, verdammte Axt, das Merkmal, das wäre es gewesen. Blöderweise haben wir uns diesen Gedanken nicht im Vorfeld gemacht und wir haben auch noch niemanden abgeholt, um ihm von genau diesem Gedanken zu erzählen. Ja, das ist häufig bei Beziehungen so, die Leute gucken zurück, sagen, ah, die Beziehung war aber jetzt nicht so prickelnd oder das hat mir in meiner Beziehung nicht gefallen. Sie stellen sich aber nicht die Frage, hatte mein Gegenüber zum Beispiel die Chance, überhaupt zu wissen, dass das ein bedeutsames Merkmal gewesen ist. Ja, so, und ich meine, je mehr man kommuniziert, ja, umso besser, na klar, aber die Frage ist eben, gehe ich selbstkritisch damit um und sage, ja, verdammt Mensch, wenn ich darüber gesprochen hätte oder klar gemacht hätte, dass mir das so wichtig ist, dann hätte die andere Person noch eine Chance gehabt. Aber, und das ist der zweite Fakt, der nennt sich Psychohygiene. Also unser Gehirn achtet ja sehr darauf, dass wir gesund bleiben. Und was fatalerweise da passiert, ist eben, dass wir diesen Vorgang nicht rational betrachten. Also, muss man so sagen, wenn man sich im Leben für alle Dinge die Schuld gibt, dann landet man irgendwie irgendwann mal mit einer depressiven Störung möglicherweise vom Psychologen. Ja? So, wenn man sich nie die Schuld gibt, dann landet man mit einer narzisstischen Störung vom Psychologen. Ja? Also quasi irgendwann kommt dann raus im Sinne von, was ist das denn für einer oder eine, dass immer die anderen Schuld haben. Und da braucht es so ein Abwägungsmechanismus. Und dieser Abwägungsmechanismus, das nennt sich dann Psychohygiene. Also es gibt Dinge, da guckt man zurück und sagt, ja, die habe ich irgendwie verpatzt. So, aber das sollten nicht zu viele sein, damit man psychisch gesund bleibt. Man sollte aber auch nicht davon ausgehen, dass man nie der Grund dafür war oder nie ursächlich dafür war, damit man keinen völligen Narzissmus entwickelt. So, und je bedeutsamer dieses Ereignis ist, umso stärker versucht unser Gehirn dabei, gesund zu bleiben. Heißt, du drehst dich um, guckst zurück in deine Vergangenheit und sagst, puh, ja Mensch, das wäre ein Merkmal gewesen. Ne? Also wenn sie hätte kochen können oder wenn sie, keine Ahnung, regelmäßig mit mir meinem Freizeithobby nachgegangen wäre oder das wäre schon ziemlich cool gewesen.
Dann wäre es meine Lieblingslehrerin geworden.
Dann wäre es deine Lieblingslehrerin geworden, genau. Genau. So, und was nicht passiert ist, dass du sagst, okay, ich habe auch am Anfang formuliert, wie wahnsinnig wichtig mir das ist. Und das, was du ja jetzt bei deinem Urlaub machst, das ist eben das Spannende, dass du sagst, so, jetzt mache ich ein ganz fettes Skript und da schreibe ich also rein, was für mich alles dazugehört. In der Hoffnung, dass dein Gegenüber A, das liest und B, natürlich sich auch dran hält und das irgendwie umsetzt. Und was jetzt passiert, ist wiederum, dass deine Kontrolle, deine Illusion steigt. Und jetzt kann ich dir mal aus anderer Perspektive, ich habe das ja häufiger mal bei meinen Studierenden, die mir dann ganz, ganz lange E-Mails schreiben, was ihre Abschlussarbeit betrifft. Du liest dir nur noch bedingt. Also es gibt so, klar, man liest die, man fliegt drüber, es gibt so Merkmale, aber aufgrund der Erfahrung und der Häufigkeit bei der Betreuung von Abschlussarbeiten hast du natürlich selber ein Prozedere. Und sprich, dein Vermieter hat auch ein Prozedere dafür. Das heißt, er wird deine ganz langen Ausführungen gar nicht lesen. So. Der wird versuchen, das möglichst zu standardisieren, diesen Prozess, und dann kommt es standardisiert eben zu Fehlern, sprich, deine Erwartungshaltung wird nicht erfüllt. Jetzt mal andersrum gefragt, was glaubst du denn, was man machen könnte, damit du deinem Vermieter mit klar machst, das ist der Urlaub, den ich mir wünsche und deshalb buche ich bei dir. Hast du eine Idee?
Wie ich dem das rüberbringen könnte, dass das wichtig ist. Na, ich glaube eben halt, also was ich versuche rüberzubringen, ist ja Folgendes. Ich gucke mir deine Bilder an, ich stelle Rückfragen.
Ja.
Ich versuche, ein gemeinsames Bild zu erzeugen. Was möchte ich? Was hast du?
Genau.
Weil, und ich sag mal, wenn du so 10 Tage wegfährst, 12, na, und du legst da 2.500-3.000 Euro nur für eine Unterkunft hin, dann kann ich halt nicht drüber lachen, wenn es da keine Kaffeemaschine gibt. Das heißt, ich bin dann auch der Typ, der sagt, husch zu, ich habe das alles klar formuliert. Ich habe dir auch gesagt, wir sind 3 Leute, 4 Leute, 5 Leute.
Ja.
Und wenn du sagst, du hast auch Betten, ne, sind das vollwertige Betten. Also es werden ja auch immer Gegenstände zu Betten erklärt.
Ja.
Also nach dem Motto, also wenn wir noch einen Laken über den Schrank legen, ist das auch ein Bett.
Zumindest ein Kinderbett.
Richtig. Und dann habe ich aber auch eine Eskalationsstufe, wo ich sagen kann, husch mal zu, wir haben das alles vorher schriftlich geklärt, ist nicht da, ich krieg die Kohle wieder und zwar die Hälfte.
Ah.
Schluss. Also was ich eigentlich nur rüberbringen will, ist, ich weiß genau, wie das Spielchen läuft. Du kannst das standardisieren, wie du willst.
Ah.
Ich wäre dann halt einfach ekelhaft.
Ah.
Wenn einer sagt, du, nee, wir haben nur so für eine Tasse, dann ist ja nicht schlimm.
Ah.
Dann, weißt du, hol ich mir löslichen Kaffee oder was wir ganz oft haben ist, du hast genau 4 Tassen, 4 Teller und 4 Messer.
Ja.
Da sagst du, Mensch, meine Güte, also da, ne, wenn du überlegst, was man dann bezahlt für 10 Tage, dann hast du da Omas Besteck von 1805 teilweise drin. Mhm. Das geht halt nicht. So. Also ich, weißt du? Und das sind die Dinge eigentlich, wo ich versuche es vorher klar abzugrenzen. Wir haben es jetzt aktuell, wir fahren immer mein Bruder, mein Onkel, ich, mein Cousin, wir fahren einmal im Jahr weg, hier so eine, ich sag mal, Männerrunde, das ist meistens Tschechien, da haben wir jetzt wieder gebucht und da haben wir das auch sehr klar kommuniziert, also das ist so eine halbe, sieht wirklich aus wie so eine halbe Villa im Wald mit Sauna, mit allem, also sensationell.
Ist das Nachbarhaus?
Ja, nein. Und dort habe ich aber eben halt auch hingeschrieben, ey, wir machen immer einen Wanderausflug, wir machen das einmal im Jahr. Wir sind nur Männer und damit aber das Gegenüber nicht denkt, okay, jetzt kommt hier so eine Säufertruppe. Na, habe ich eben halt hingeschrieben. Wir sind zwischen 40 und 70 Jahre alt. Schluss aus, Ende Mickey Maus. Wir sind auch keine Suffis.
Im Mittelwert.
Ungut, genau. Und dann kriegst du aber auch, also das merke ich dann schon an den Reaktionen, auch positives Feedback. Dass sie sagen, hey, das finden wir toll, da freuen wir uns auf euch. Können wir noch irgendwas tun? Wo du sagst, ja, hör ich zu, wäre total toll. Im letzten Haus hatten wir einen schönen Kamin, aber es gab leider kein Holz.
Ja.
Ich würde jetzt ungern Holz mitnehmen.
Ja.
Wenn du was hinstellen kannst, wäre das toll.
Wenn da Holz vor der Hütte wäre quasi.
Genau, ich bezahle das auch, aber ich will mich dort nicht drum kümmern, zum Beispiel. Ja. Oder wir hatten es auch schon, dass wir gesagt haben, weil wir das eine Jahr nicht hatten, es wäre toll, wenn wir ankommen, da sind wir im Winter gefahren, wenn denn geheizt wäre.
Ja.
Also das sind ja diese Dinge, die nimmst du an. Also wenn ich dir eine Immobilie vermiete als Gast, dann sorge ich doch dafür, dass du dich wohlfühlst, wenn du ankommst.
Wir hatten eine aufgeheizte Stimmung ist und Holz vor der Hütte.
Genau, aber in dem Fall waren es damals dort
7 Grad. Was für ein Sprachspiel, du gehst einfach drüber, schade eigentlich, aber okay.
Ich hab das mittlerweile, das ist die Coolness des Alters, ich fange nicht mehr jeden Ball auf.
Die Milde.
Ja, auch das.
Ja, also was hattest du zwischen 30 und 70?
Ja, zwischen 40 und 70.
Aha. Genau, und jetzt ist also ja die
Transparenz
Frage...
Transparenz schaffen, ne?
Unbedingt. Die Frage ist ja, wie kriege ich das in den Alltag rein? Ne? Also, wenn man jetzt so Projekte macht, wie kriege ich das hin? Jetzt kann man ja nicht bei jedem Projekt anfangen und erstmal genau beschreiben, also pass auf, das ist meine Arbeitszeit. Montag, Vormittag bin ich immer schlecht drauf, Freitag, Nachmittag bin ich nicht mehr drauf, was auch immer. Also diese Kontrollillusion und diese, um Erwartungswerte zu schaffen und Zufriedenheiten zu schaffen. Und vielleicht mal so ein paar Möglichkeiten. Wir haben ja gesagt, dass wir den Zuhörern immer auch so ein paar Tipps geben dafür. Und ich bin jetzt nicht so ein Beziehungsratgeber an der Stelle. Aber was eben sehr, sehr sinnvoll ist, sich zwei Dinge oder drei Dinge zu gegenwärtigen. Punkt eins. Wenn wir mit Menschen in Interaktion treten, bauen wir ein Wahrnehmungstunnel auf. Also quasi eine Illusion davon, wie wird die Person wohl sein und so weiter und so fort. Und wenn wir immer so mit Attributen um uns werfen, also ich bin kommunikativ, ich bin zuverlässig, ich bin stark, groß, blond, blauäugig, ich weiß der Geier was, ne? Dann sind das ja nur Begrifflichkeiten. Also ich hatte letztens beispielsweise so eine Situation mit zwei Geschäftsführern, die im Coaching bei mir sind, und beide Geschäftsführer sagten, ich pflege meinen Terminkalender. So, der eine hat sein Outlook aufgemacht und hat das da eingetragen, die Sekretärin hat den Zugriff und der andere hat einen Taschenkalender rausgeholt. Beide haben völlig recht mit, ich pflege den Terminkalender, aber das Verhalten dahinter ist eben sehr unterschiedlich. Also, Ziel ist, muss es sein, in persönlichen Interaktionen vor allem eine bildhafte Sprache zu verwenden. Also zu sagen, ne, was du auch gemacht hast, wenn wir jetzt bei euch ankommen, wäre es total schön, wenn geheizt ist. Ne? Oder dann ist es total schön, wenn das Thermometer mindestens 24 Grad Raumtemperatur anzeigt. Ne? Weil geheizt haben Menschen eben auch sehr unterschiedliche Vorstellungen davon. Ne? Also es gibt so Menschen, die sagen, geheizt ist gerade im Urlaubsregion, wenn ich im T-Shirt rumlaufen kann, und andere sagen, geheizt ist, wenn man sich einen Pulli überzieht und nicht friert. Also auch das ist sehr unterschiedlich. Also erster Step, idealerweise in irgendwelchen Bildern zu sprechen, die vom Gegenüber auch gut vorstellbar sind. Ein zweiter wichtiger Punkt, wenn ich möchte, dass ich Kontrolle, reale Kontrolle habe oder diese Kontrolle zumindest erhöhe, ist, dass ich nochmal gucke, wie hat mein Gegenüber das verstanden. Ne? Also mal anzufragen, Mensch, was sind denn so Merkmale gewesen, wann eure Kunden besonders zufrieden gewesen sind? Oder was muss ich tun, damit ihr eine gute Stimmung herrscht, Zufriedenheit herrscht. Ich mache das öfter in Projekten, dass ich mal so die Frage stelle, also welche Erwartung an die Erreichbarkeit haben sie an mich? Ja, also so dieser Vorwurf, oh, ist nicht erreichbar oder schwer sie zu erreichen, dass ich frage, was ist so sie ihre Erwartung? Ja, möchten sie um 20 Uhr noch zum Handy greifen und mich erreichen oder möchten sie eine Telefonnummer haben, wo sie um 20 Uhr eine SMS oder eine WhatsApp hinschicken und kriegen dann aber, keine Ahnung, bis 22 Uhr zumindest eine kurze Rückmeldung? Also was ist die Erreichbarkeit? Und auch dort eine möglichst bildhafte Sprache zu verwenden. Und das dritte ist, eigene Klarheit zu schaffen. Also wirklich sich die Frage zu stellen, welche Ereignisse oder Merkmale müssen eintreten, damit ich zufrieden bin. Weil sowohl in persönlichen Beziehungen als auch in geschäftlichen Beziehungen finde ich das immer sehr, sehr schwierig, wenn diese Erwartungshaltung auf irgendwelchen instabilen Kriterien fußt, die dem anderen oder der anderen dann auch nicht mitgeteilt werden. Was natürlich ziemlich ätzend ist. Weil dann rennt man ständig so einem idealen Ergebnis hinterher, hat aber nicht die Möglichkeit, das zielführend zu erreichen oder auch mal frühzeitig zu sagen, das wird wahrscheinlich schwierig oder das wird wahrscheinlich nichts. Ja. Und vielleicht für deinen Urlaub, da könnte ich dir oder würde ich dir vielleicht empfehlen, tatsächlich dem Anbieter auch ein paar Fotos rüber zu schießen. Dass du sagst, Mensch, das heißt für mich Küche. Oder vielleicht mal sagen, das ist so ein Gericht, was ich in dieser Küche dann gerne kochen wollen würde. So, damit also irgendwie so dieses Gefühl da ist, ah, der will nicht nur mal Wasser heiß machen, weil er irgendwie Eier kocht für den Strand, sondern der will wirklich hier das Vier-Gänge-Menü von Paul Bocuse nachkochen. Und dann könnte der Anbieter auch eher sagen, machen wir nicht.
Ja, oder ein schönes Foto von mir.
Oder ein schönes Foto von dir. Also lächeln, weißt du, dass du sagst, das genau. Ist der Gesichtsausdruck, den am Ende des Urlaubs...
Den ich haben muss.
Ansonsten, ja, den ich haben muss. Ja,
das wäre dann Foto Nummer zwei. Ne? Ja. Das ist der Blick kurz bevor es scheppert.
Ja, oder mal so eine Liste deiner Menschen im Bekanntenkreis, die auch durchaus zu gewalttätigen Handlungen neigen. Mhm. Wo du sagst, also davon können sie sich dann jemanden aussuchen.
Genau.
Also ich bin ja selber, man sieht es mir nicht mehr an, aber ich mache ja Sport. Und unter anderem schönen Gruß an die Boxakademie Leipzig an dieser Stelle. Also ich versuche dort regelmäßig Fitness zu machen. Also ich lasse mich nicht hauen, aber zumindest die Fitness vom Boxen. Und sowohl der Trainer als auch einer der Gründer, die sind beide im Sicherheitsgeschäft und das gibt mir mal sehr viel Zuversicht, wenn ich irgendwo hingehe und ich stelle dann die zwei Kollegen vor und sage, es wären so ein bisschen die Garanten dafür, dass wir uns gut und schnell einigen. Und es ist immer ein sehr beruhigendes Gefühl.
Ja? Ja, wenn man solche Enabler hat, ist einfach eine feine Sache.
Absolut, absolut. Und mein einer Kollege, ich glaube, der ist bestimmt, der war früher Profi-Basketballer, guter Freund von mir und macht halt schon Eindruck, wenn dann so ein 2-Meter-Mann mit, ich möchte ihm nicht zu nahe treten, aber gutem Kampfgewicht dort in den Ring tritt. Das ist schon, das macht dann schon was aus. Also auch solche Bilder sind durchaus geeignet, die Kontrollillusion realistischer werden zu lassen.
Ja.
Also, fassen wir kurz zusammen. Wir haben eine Kontrollillusion. Die Kontrollillusion nähren wir von Kriterien, die häufig leider instabil sind und im Vorfeld nicht gut überlegt sind. Und wenn wir möchten, dass Zufriedenheit eintritt, dann ist es wichtig, möglichst im Vorfeld klar und deutlich über genau diese Kriterien zu reden, offen zu sein, lieber am Anfang ein bisschen ehrlicher, ne, um Schmerz zu vermeiden, weil es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass sich beide in eine Illusion hineindenken, die dann aufgrund dessen, was jeder einbringen kann, einfach nicht stattfindet.
Finde ich ein schönes Schlusswort.
In diesem Sinne freuen wir uns bis zum nächsten Mal und bis dann.
Ciao.